beschäftigt. Zunächst einmal, was sagt denn das Neue Testament über die Taufe? Und im zweiten Vortrag letzte Woche ging es dann darum, wie hat sich denn die Taufe im Laufe der Kirchengeschichte verändert? Ich möchte, bevor wir heute zu dem Thema kommen, die Taufe und du, einen kurzen Rückblick geben. Die Taufe im Verlauf der Geschichte, das war das letzte Mal. Wir haben gesehen, dass sich schon recht früh in der Kirchengeschichte, nämlich im 2. Jahrhundert, zwei Irrtümer breit gemacht haben in der frühen Christenheit. Nämlich der erste theologische Trugschluss, Taufe vermittelt als Zeremonie die Vergebung und Wiedergeburt. Es ist anzunehmen, dass die Leute damals noch das richtige Evangelium verkündet haben, das Evangelium durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Du wirst errettet aus Glauben, aus Gnade. Und wenn du jetzt ein Kind Gottes werden willst, dann komm doch mit mir hinunter ins Wasser, damit deine Sünden abgewaschen werden. Man könnte sagen, ja gut, eine kleine Formalie. Aber diese Formalie hat dazu geführt, dass in dem Denken der Menschen sich verankert hat, du musst dich taufen lassen, um errettet zu werden. Und nun der war errettet, der sich hat auch taufen lassen. Ganz klar, wenn das ein und derselbe Vorgang wäre. Der zweite theologische Irrtum oder Trugschluss, der sich breit gemacht hat, Gott verurteilt ein neugeborenes Baby aufgrund seiner Erbschuld. Wir haben uns daran erinnert, dass das, was grundsätzlich in der Bibel steht, dass ein Mensch von Natur aus als Sünder geboren wird. Aber wir haben auch Bibelstellen angeschaut, wo deutlich wurde, dass Gott uns nicht wegen unserer Veranlagung in die Hölle wirft, sondern nur aufgrund unserer tatsächlich begangenen Sünden. Die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Und wenn ein Baby im Mutterleib oder kurz nach der Geburt stirbt, hat es keinen Einfluss auf das, was es tut. Es weiß nicht, was es tut. Und irgendwann mal wird dieser Punkt erreicht, wo ein Mensch verantwortlich ist für das, was er sagt. Und diese zwei theologischen Trugschlüsse sind zusammengekommen. Und die Menschen haben gesagt, na gut, wenn bei der Taufe Sünden vergeben werden und wenn Gott ein neugeborenes Kind schon in die Hölle wirft aufgrund seiner Veranlagung, dann muss ich dafür sorgen, dass diese Sünde weggewaschen wird bei der Taufe. Und so kam es zunächst lokal begrenzt und dann verbreitet über das ganze Verbreitungsgebiet des Christentums hinweg zu dieser sogenannten Säuglingstaufe. Die Folgen dieser Säuglingstaufe sind verhängnisvoll. Zunächst einmal Scheinchristentum. Millionen von Kirchensteuerzahlern, die viermal in ihrem Leben zum Gottesdienst gehen, eine Kirche betreten, zweimal davon werden sie getragen. Ja, bei der Taufe, bei der Beerdigung getragen und dann zwischendrin mal vielleicht noch zur Kommunion, Firmung oder Konfirmation oder vielleicht zur Eheschließung. Und natürlich auch eine falsche Sicherheit. Jedes Jahr werden Millionen von Kindern getauft, die in dem Glauben aufwachsen, dass ihre Beziehung zu Gott in Ordnung ist, dass sie sogar von Neuem geboren sind. Dass, wenn sie diese Tür zur Ewigkeit durchschreiten, sie bei Gott sein werden. Ohne, dass sie ihre Sündhaftigkeit erkannt hätten, ohne, dass sie verstanden hätten, was der Herr Jesus am Kreuz für sie getan hat, ohne dass sie verstanden hätten, dass sie nicht durch eigene Werke errettet werden, auch nicht durch die Taufe, sondern allein durch das Blut des Herrn Jesus Christus. Gott sagte zur Kirche, die Taufe ist ein Bild für das, was bei der Wiedergeburt eines Menschen geschehen ist. Er wird getauft als Symbol für die Reinigung von seinen Sünden, als Symbol für sein Einssein mit Christus und seinen Abschied von der Welt. Das war die ursprüngliche Bedeutung der Taufe. Und wie bei der stillen Post hat sich das im Laufe der Jahrhunderte verändert. Die Botschaft der Kirche zu dir lautet nun, Gott richtet den Menschen aufgrund seiner sündhaften Veranlagung. Und weil Sünden, Vergebung und Wiedergeburt durch die Taufhandlung bewirkt werden, taufen wir Babys, damit sie nicht in ihrer Erbschuld sterben. Soweit die Geschichte. Und jetzt ist die Frage, die Taufe und du. Viele Christen auf dieser Welt riskieren zumindest ihre Freiheit, wenn sie sich taufen lassen wollen. Vor vielen Jahren haben wir mal einen Missionsbrief bekommen von Geschwistern aus der Türkei. Die haben das dann ein bisschen umschrieben, dass sie Leute auf dem Dach des Hauses gewaschen haben. Ja, warum? Weil in der Türkei der Geheimdienst mithört und mitliest, wenn du was schreibst. Und sie wollten damit verschlüsselt sagen, dass sie dort Menschen getauft haben. Ein Augenzeuge berichtet von einer Taufe in einer Untergrundgemeinde in China und ich möchte das mal vorlesen. Ein 15-jähriges Mädchen wollte sich taufen lassen. Während der Taufe wurden ihr 4 Fragen gestellt. Erste Frage, glaubst du an Jesus? Zweite Frage, hat er deine Sünden vergeben? Dritte Frage, versprichst du immer mit ihm zu gehen? Aber es gibt noch eine weitere Frage. Ich beobachtete den Vater des Mädchens, der die Taufe durchführen sollte. Ruhig und mit großer Freude stellte er die erste, die zweite und dann die dritte Frage. Und dann hörte ich mit Überraschung, wie er die vierte stellte. Wenn Sie in unser Haus kommen und uns fortschleppen, wenn Sie uns schlagen und uns dazu bringen wollen, ihn zu verleugnen, wirst du Jesus dann immer noch nachfolgen? Hier vor meinen Augen fragte ein Vater seine Tochter, ob sie bereit war, um ihres Glaubens an Jesus Christus willen verfolgt zu werden und auch für ihn seinen Glauben und auch ihn für seinen Glauben Verfolgung leiden zu sehen. Das sind schon andere Voraussetzungen, als wir sie hier in unserer Gesellschaft haben. Ja? Im Vergleich zu den verfolgten Christen in dieser Welt kostet uns die Taufe fast nichts. Und es mag sogar sein, wenn du so im christlichen Umfeld wie dieser Gemeinde hier aufwächst, dass es irgendwie sogar zum guten Ton gehört, sich taufen zu lassen. Ja? Wir haben so diese Gemeindekultur und da gehört es immer dazu, dass man sich irgendwann mal taufen lässt. Aber, das zeigt dieses Beispiel aus China, Taufe ist nicht nur ein frommer Brauch, sondern viel mehr. Ja, für einen frommen Brauch wird sich jemand kaum einsperren lassen oder die Freiheit rauben lassen oder sogar sein Leben riskieren. Taufe ist kein frommer Brauch, Taufe ist ein Befehl. Und einem Befehl sollte man Gehorsam leisten, besonders dann, wenn er natürlich von Gott kommt. Und wenn es heute Morgen auch um die Taufe geht, wo du jetzt vielleicht sagst, naja, ich bin ja schon getauft und so weiter, ja, als Gläubiger auch getauft, ich kann mich zurücklehnen, dann werdet ihr aber sehen, dass dieser Gehorsam oder diese Botschaft, die heute Morgen uns aus dem Wort Gottes einfach auch ansprechen wird, nicht nur für die Taufe gilt, sondern ganz allgemein für unser Leben als Christen. Sei gehorsam. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, eine Tat des Gehorsams ist besser als 1000 Predigen. Eine Tat des Gehorsams ist besser als 1000 Predigten. Ja, das heißt, du kannst deinem Nachbarn, deinem Arbeitskollegen, deinem Freund immer wieder das Evangelium sagen, ihn anpredigen, sie anpredigen. Wenn diese Person in deinem Leben den Gehorsam nicht sieht, dann ist es wenig wert. Manche von euch wissen, dass ich zum Glauben gekommen bin durch den Gehorsam einer jungen Frau. Ja, die zunächst einmal ungehorsam war. Sie hat sich mit mir befreundet, sie war gläubig und sie hat Gottes Wort nicht gehorcht. Sie ist an einem Joch mit einem Ungläubigen gegangen. Aber daraufhin hat Gott zu ihr gesprochen und sie hat mit mir Schluss gemacht. Und an diesem Gehorsam habe ich zum allerersten Mal gesehen, dass ihr Glaube Realität ist. Ja, natürlich hat sie mich vorher angepredigt und so weiter, versucht mir irgendwie Jesus nahe zu bringen, aber das hatte absolut keine Auswirkung. Warum? Ja, das, was sie getan hat, das war ein Widerspruch zu dem, was sie gesagt hat. Und genauso ist es in unserem Leben auch. Ja, Gehorsam ist wichtig, dass die Menschen auch erkennen, dass das, was wir sagen, nicht nur bloße Theorie ist, sondern tatsächlich auch Wahrheit in unserem Leben und auch Wahrheit für ihr Leben sein soll. Und Gehorsam sollte nicht irgendwann mal stattfinden. Als Eltern wisst ihr das. Wie sehr das uns irgendwie an die Substanz geht, wenn wir unseren Kindern sagen, räumen wir mal dein Zimmer auf, ja, und irgendwie war das schon noch im Hinterkopf deines Kindes, aber es hat irgendwie gedacht, na gut, bevor ich ausziehe mal, wenn ich 18 oder 19 bin, dann werde ich mein Zimmer aufräumen. So scheint es manchmal zu sein. Wir wünschen uns natürlich, dass Gehorsam unmittelbar ist. Wenn ihr das Lukas-Evangelium anschaut, dann seht ihr den Herrn Jesus Christus als den vollkommenen Diener, als einen Diener, der gekommen ist, um das auszuführen, was Gott ihm gesagt hat. Und immer wieder kommt das Wort sogleich vor. Sogleich ist das, in dem es passiert. Und das ist auch eine Herausforderung für uns, wenn wir Gott uns etwas sagt durch sein Wort, dass wir es sogleich tun. Tu, was Gott sagt. Das ist eines der Merkmale eines Gläubigen. Johannes Kapitel 15, Vers 14, der Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Naja, jetzt brauchst du nicht warten, bis irgendwie Gott mal dir etwas durch eine Stimme aus dem Himmel befiehlt, besonders in Bezug auf die Taufe, das hat er schon lang getan, zu dir gesprochen. Gott spricht heute vor allem durch sein Wort. Ja, wir brauchen eigentlich nicht auf irgendwas anderes warten. Natürlich gibt es noch andere Dinge, wie Gott uns führen kann. Was sind das für Sachen? Ja, zunächst einmal kann er uns auch neben dem Wort Gottes auch führen durch Umstände. Manchmal sind Türen verschlossen, durch die wir eigentlich gehen wollten. Man denkt, das ist sicherlich der richtige Weg oder so. Ja. Gott kann das tun. Er kann auch sprechen durch geistliche Ratgeber. Und er kann auch sprechen durch das, was du eigentlich von Herzen tun möchtest, dass er dir ein Anliegen gibt für etwas. Aber über all diesen Dingen steht das Wort Gottes. Ja. Wenn irgendein anderer Wegweiser dem Wort Gottes widerspricht, dann heißt die Regel immer das, tu es nicht, sondern folge dem Wort Gottes. Und der Taufbefehl ist ebenso gültig wie alle anderen Anordnungen, die Gott dir in seinem Wort gibt. Na, was fällt uns da ein? Ja, verschiedene Sachen zum Beispiel, dass wir einander aus reinem Herzen lieben sollen. 1. Petrus 1, Vers 22 steht im Wort Gottes, sollen wir tun. Dass wir die Versammlungen nicht versäumen sollen. Hebräer Kapitel 10, Vers 25 und so weiter. Aber wir sollen uns auch taufen lassen. Das ist genauso eine Anordnung von Gott. Spurgeon hat mal gesagt, durch die Taufe erkläre ich zum ersten Mal öffentlich, dass das, was Gott anordnet, für mich wie ein Gesetz ist. Also Taufe ist streng genommen eigentlich der erste Befehl, dem ein Gläubiger, der von neuem geboren worden ist, gehorchen soll. Bevor er irgendwas anderes tut, ja, ist das der erste Befehl. Und wir denken manchmal, wir könnten uns irgendwie aussuchen, in welchen Bereichen wir so Gott gehorsam sind. Das ist so eine gewisse Art und Weise, die wir uns auch angeeignet haben. Wir denken, das ist so ein Wahlfach. Ja? Ich kann mir bestimmte Dinge aussuchen. Ich muss schon gehorsam sein, aber ich suche mir die Dinge aus, wo es mir vielleicht ein bisschen leichter fällt. So wie so in der, wenn man das Abitur macht, ich kann Fächer wählen. Ja? Ich kann irgendwie Bereiche wählen, wo ich bereit bin, Gott nachzufolgen. Aber jemand hat mal gesagt, bruchstückhafter Gehorsam ist eigentlich gar kein Gehorsam. Ihr Frauen, stellt euch mal vor, euer Mann wäre euch zu 85% treu. Ja, dieser Mann ist überhaupt nicht treu. Was ist mit den anderen 15%? Ja, ihr merkt schon, vollkommener Gehorsam ist das, was Gott wirklich von uns fordert. Es gab mal einen britischen General namens Brackenbury, der hat so 1850 rum gelebt und gewirkt. Und der kam eines Tages zusammen mit einem französischen Staatsmann namens Gambetta. Und dieser Gambetta, die haben sich beim Mittagessen unterhalten, hat gesagt, heutzutage muss ein Soldat zwei Dinge beherrschen. Erstens, er muss marschieren können. Und zweitens, er muss schießen können. Und dieser Brackenbury hat gesagt, entschuldigen Sie bitte, Exzellenz, aber haben Sie nicht vielleicht eine Sache vergessen, die wichtigste? Ja, was denn? Er muss gehorchen können. Jetzt können wir sagen, ja gut, als Christ, boah, ich kann mir gut Bibelverse auswendig lernen, Ich kann gutes Evangelium weitergeben, schießen, ja. Ich kann verschiedene Sachen machen, aber das, was Gott von dir eigentlich fordert, ist das, dass du ihm einfach gehorsam bist, dass du das tust, was er dir sagt. Und in gewisser Weise ist das eine Art und Weise, wie du seine Liebe, deine Liebe zu ihm zum Ausdruck bringst. Johannes nennt in seinem Brief, seinem ersten Brief, einige Kennzeichen eines wahren Gläubigen, ja, wo man einen echten Gläubigen von einem Menschen unterscheiden kann, der eigentlich vielleicht die richtigen Worte und Antworten gibt, Worte kennt und die Antworten weiß, aber der nicht wirklich von neuem geboren ist. Er sagt, 1. Johannes 5, Vers 3, denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und wisst ihr, was er noch dazu sagt? Seine Gebote sind nicht schwer. Boah, Johannes, was weißt du? Puh, Gebote sind nicht schwer. Warum fällt es uns denn manchmal schwer? Ich kann jetzt nur von mir selber ausgehen, ja? Warum fällt es dir schwer, Gottes Gebote zu halten? Ja, was mir als erstes in den Sinn kommt, ist, was sagen die Leute dazu? Das ist ja peinlich. Ja, irgendwie, da fühle ich mich gar nicht wohl in der Haut. Gott gehorchen, ja, in diesem Rahmen, wenn alle auch dafür sind oder wenn niemand zuschaut. Aber irgendwie, wenn da Leute dabei sind, die überhaupt nichts von Gott halten und überhaupt denken, ich bin ein verrückter Spinner, da fällt es mir doch schwer, oder? Leute, die ihr Leben auf eine ganz andere Grundlage gestellt haben, die irgendwie so selbstsicher wirken und dann komme ich und ich mache irgendwas und ich weiß genau, die denken, ich spinne. Also, die denken, ich bin aus dem Irrenhaus ausgebrochen. Da fällt es mir schwer. Aber was kann uns helfen, da diese Ängste zu überwinden? Ich glaube, das ist und bleibt wahrscheinlich eine Überwindung, ja? Dass wir Hasenfüße bleiben, von unserer Natur her, dass wir irgendwie nicht immer so tapfer sind, wie wir gerne sein möchten. Aber stellen wir uns vor, irgendwann mal wird unser Leben zu Ende sein. Und da werden wir uns vor all diesen Menschen rechtfertigen müssen, oder? Nein! Vor diesen Menschen müssen wir uns überhaupt nicht rechtfertigen. Diese Menschen, vor denen wir Angst haben, das sind Menschen, die, und sie wissen es nicht, auf dem Weg in die ewige Verdammnis sind, wenn sie sich nicht bekehren. Sie brauchen eigentlich jemanden, der einer anderen Stimme folgt. Und wir müssen uns einmal vor Gott rechtfertigen. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Das, was wir glauben, ist die Wahrheit. Wir brauchen uns da halt brüsten, ja, dass wir irgendwie stolz sind. Da können wir nichts dafür, dass es die Wahrheit ist, ja, und dass Gott uns irgendwie in seiner Gnade die Augen geöffnet hat. Aber wir werden uns mal vor Gott rechtfertigen müssen. Und Gott sagt in seinem Wort, dass in der Befolgung seiner Gebote großer Lohn liegt. Also da ist ganz großer Lohn verborgen. Also es lohnt sich wirklich, das zu tun, was Gott sagt. Und wir brauchen keine Angst zu haben, wenn Menschen irgendwie was anderes sagen oder irgendwie uns auslachen. Dann so bald wie möglich, das haben wir kurz schon vorher gesagt. Wie war es denn früher im Neuen Testament? Da haben sich Leute erst Jahre nach der Bekehrung haben taufen lassen, oder? Nein, das war so. Jemand ist zum Glauben gekommen und die haben den quasi sofort getauft. Da lagen Minuten und vielleicht sogar einige Stunden dazwischen. Wie lange ist heute so zwischen Bekehrung und Taufe? Ich würde sagen Monate, Jahre oder ein ganzes Leben. Manche lassen sich niemals taufen. Und es ist eine Folge von diesen theologischen, ja, Taschenspielertricks, die da abgelaufen sind. Wir sind verwirrt. Ja? Wir kommen zum Glauben und dann kommen irgendwie vielleicht sogar andere Christen, die sagen, ja, du bist doch schon als Baby getauft worden oder so. Ja? Und wir haben Angst und wir wissen gar nicht, wie es geschieht und so weiter und was wir tun sollen. Aber im Neuen Testament waren die Bekehrung und die Taufe ganz eng miteinander verknüpft. So eng, dass sie manchmal sogar in einem Vers in der Bibel zusammen genannt werden. Verse, die manchen Leuten Angst machen, sagen, Moment mal, wenn ich nicht getauft bin, bin ich nicht errettet. Markus Kapitel 16, Vers 16, wer gläubig geworden und getauft worden ist, der wird errettet werden. Und dann geht es weiter, wer aber nicht getauft ist, der wird verloren gehen, oder? Nein! Wer aber nicht nicht glaubt, nicht gläubig geworden ist, der wird verloren gehen. Ja, die Taufe war aber doch sehr eng verknüpft mit dieser neuen Geburt. Petrus und Philippus, sie haben die Aufforderung, sich taufen zu lassen, diesen Taufbefehl, direkt an die Evangeliumsverkündigung angeknüpft. Wir haben das letzte Mal durchgesprochen, dass die Taufe selber nicht Bestandteil des Evangeliums ist, weil sie nicht errettet. Aber trotzdem haben diese Leute, also ich denke jetzt gerade an Petrus und Philippus, es direkt an die Evangeliumsverkündigung hingehängt. Sie haben damals nicht gewartet, bis der Bekehrte sein Leben aufgeräumt hat. Ja, jetzt hat sich irgendwie so ein Zuhälter bekehrt. Jetzt muss der erst mal beweisen, dass er wirklich gläubig ist. Ja, die Leute haben sich zu Jesus bekannt und sie sind getauft worden. Ja, sie haben auch keinen Taufkurs machen müssen. Also, ist mir ja peinlich, ja? Aber das, was ihr hier hört, das kommt als Taufkurs raus im Sommer. Ja? Aber das war damals nicht nötig. Für die Leute war das irgendwie klar. Heute braucht man das vielleicht, damit man irgendwie eine Orientierung bekommt, dass das, was im Wort Gottes ist, was anderes ist, wie das, was die Geschichte daraus gemacht hat. Die Leute haben auch bei ihrer Taufe nicht irgendwie eine lange Bekehrungsgeschichte erzählen müssen. Die sind einfach getauft worden. So einfach war das. Und manches, was wir heute tun, ist einfach ein Resultat davon, dass es eben nicht mehr so einfach ist, ja, sondern dass viel Verwirrung da ist und Orientierungslosigkeit. Der Gehorsam war so bald wie möglich. Ein paar Beispiele. Ja, der Apostel Paulus, der Ananias legt ihm die Hände auf. Es fällt ihm wie Schuppen von den Haaren, von den Augen, dem Paulus. Und er lässt sich taufen. Was war da dazwischen? Eine Zeit von Minuten oder Stunden. Der Hauptmann Cornelius, Petrus verkündigt ihm das Evangelium und sie empfangen den Heiligen Geist und sprechen in Sprachen, also Sachen, das wäre so, wie wenn du jetzt plötzlich auf Lateinisch hier irgendeinen Vortrag halten könntest, ja. Und die Juden sagen, ja gut, wenn das so ist, dann taufen wir sie gleich, ja. Die haben ja wie wir auch den Heiligen Geist empfangen. Oder, ja, andere Stellen, der Kerkermeister von Philippi, er bekehrt sich und wird am gleichen Tag noch getauft. Da war kaum Zeit dazwischen. Manche handeln nach dem Grundsatz von Mark Twain, der gesagt hat, verschiebe nicht auf morgen, was du genauso gut auf übermorgen verschieben kannst. Ja, wir schieben das so vor uns her, weil wir Angst haben, dass wir irgendwie Farbe bekennen müssen. Gott möchte, dass du gehorsam bist und dass du sehr bald gehorsam bist. Und die Frage ist, was hält uns eigentlich ab, Gott gehorsam zu sein in diesem Bezug? Es sind verschiedene Ausreden und da sollten wir eben keine davon benutzen. Alles wird teurer, aber die Ausreden werden immer billiger, hat mal jemand gesagt. Und das scheint auch in Bezug auf diesen Taufbefehl der Fall zu sein. Und die meisten dieser Ausreden beginnen mit einem Aber. Das mag schon sein, was du sagst, aber schauen wir uns mal ein paar von diesen Ausreden an. Aber ich bin noch nicht so weit. Naja, stellen wir uns ein paar Fragen. Hast du verstanden, dass du Sünder bist? Okay? Schon mal ganz gut. Hast du verstanden, was Jesus für dich am Kreuz getan hat? Dass er es für dich getan hat? Dass es ein stellvertretendes Werk war? Hast du verstanden, dass du das im Glauben für dich in Anspruch nehmen kannst? Hast du ihn zu deinem Erlöser und zu deinem Herrn gemacht? Ja, dann bist du soweit. Das ist die einzige Bedingung für die Taufe. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, dann wäre die Taufe tatsächlich eine leere religiöse Zeremonie, die Gott verabscheut, die überhaupt nichts aussagt, die eigentlich eine gelebte oder vorgeführte Lüge wäre. Dann solltest du dich wirklich nicht taufen lassen, weil du noch nicht so weit bist. Aber wenn du diese Dinge verstanden hast, dann bist du so weit. Nächstes Aber. Aber, ich bin doch schon als Baby getauft worden. Du auch, Uwe? Ja. Naja, Uwe. wenn die Säuglingstaufe das wäre, von was der Herr Jesus spricht, wenn er von der Taufe spricht, dann müsste es ja heißen, dass du als Säugling schon geglaubt hast, dass er der Erlöser ist, dass du das im Glauben für dich in Anspruch genommen hast. Naja, weil Taufe ja ein sichtbares Symbol ist für das, was in deinem Herzen, in deinem Inneren passiert ist. Luther hat es ja irgendwie im Laufe seiner Karriere so entwickelt, dass er zunächst mal zwar gegen die Säuglingstaufe war, aber dann gesagt hat, naja gut, irgendwie glaubt ein Säugling doch. So wie dieser Johannes der Täufer im Bauch von der Elisabeth gehüpft ist, ja, als die Maria kam, da hat er ja geglaubt, der Johannes, sagt Luther. Aber glaubst du das wirklich, dass du als Säugling schon an Jesus geglaubt hast? Das ist irgendwie eine seltsame Vorstellung. Ja. Man kann nur das glauben, was man versteht, was man einigermaßen verstanden hat. Und als ich zum Glauben gekommen bin, da habe ich ganz, ganz wenig verstanden vom Evangelium. Ich weiß noch, ich bin in den Hauskreis gekommen bei Tanners und der Xaver hat Bibelstunde gehalten. Und da ging es über den Hebräerbrief und der Xaver hatte gewusst, ob ich schon errettet bin. Und er wollte das irgendwie rausarbeiten, dass Jesus stellvertretend sein Blut vergossen hat für mich. Mit diesen Blutopfern, ja, und so weiter. Für mich war einfach klar, Jesus starb für mich, weil er mich liebt. Und dieser ganze theologische Hintergrund, der war mir fremd. Und ich war errettet, ja. Man muss ganz wenig wissen. Aber ich sage euch, ein kleiner Säugling, der weiß es nicht. Und der kann es auch glauben. Es ist nicht die Säuglingstaufe. Nächstes aber. Aber ich könnte mich doch gar niemals vor so einer Menge von Leuten hinstellen. Ja, die Frage ist, diese Leute, die da sind, das sind ja meistens irgendwie gläubige Leute, zum Großteil. Und die Frage ist schon, ja gut, wenn du nicht einmal vor Gläubigen dich zu Jesus bekennen kannst, wie möchtest du das jemals vor der Welt tun, die Jesus ablehnend gegenübersteht? Gottes Meinung ist viel wichtiger als die Meinung von Menschen über dich. Ja. Wer vor Gott kniet, hat man immer gesagt, der kann vor Menschen gerade stehen. Wer weiß, dass er sich einmal alleine vor Gott recht verantworten muss, er fürchtet keine Menschen mehr. Also für mich ist das eine Riesenherausforderung. Ich bin ein totaler Hasenfuß, wenn es darum geht, Stellung zu nehmen für den Herrn Jesus. Ja. Aber sein Gebot ist wichtiger als unsere Menschenfurcht. Aber meine Bekehrung liegt doch schon so lange zurück. Jetzt soll ich mich nur taufen lassen. Das wäre ja so, naja, vielleicht kann man es vergleichen mit dem Pärchen, das zusammenlebt. Bei uns in der Gemeinde ist so ein Pärchen, die haben lange Jahre zusammengelebt, dann sind sie beide zum Glauben gekommen. Jetzt könnten sie auch sagen, oh, weißt du was, jetzt leben wir schon 5 Jahre zusammen, jetzt brauchen wir auch nicht mehr heiraten. Das ist eh schon irgendwie offensichtlich, ja? Nur was haben sie gemacht? Sie haben geheiratet, weil sie gesagt haben, das ist das, was Gott sagt. Wenn ein Mann und eine Frau ein Leben miteinander verbringen sollen, dann sollen sie zusammenleben, einfach so, sondern sie sollen heiraten. Und genauso ist es auch mit der Taufe. Natürlich hast du recht, ja, es hätte diesem biblischen Bild der Taufe besser entsprochen, wenn du dich sofort nach deiner Bekehrung hättest taufen lassen. Das war aber bei mir auch jetzt so, sage ich mal so, da war zu viel Hintergrund. Ja. Ich sage euch dann nachher noch, was bei mir da so der Fall war. Vielleicht hast du jetzt erst irgendwie verstanden, dass du dich taufen lassen sollst. Aber dann ist doch die Herausforderung, na gut, jetzt weiß ich's und jetzt kann ich ja so schnell wie möglich das tun, was Gott sagt, und zwar ohne Ausrede. Ich lasse mich jetzt taufen. Warum willst du noch länger damit warten, Gott gehorsam zu sein? Was ist das Mindestalter für die Taufe? Was würdet ihr sagen? Jetzt wird spannend. Ab wann darf sich ein Mensch taufen lassen? Also das mit den Säuglingen habe ich ja schon klargestellt. Das wäre jetzt die politisch falsche Antwort. Ja? Nicht korrekt. Okay? Also was würdet ihr sagen? Sagt mal ein paar so Hausnummern, so Zahlen. So Geburtstagsfeiern. Wie viele Kerzen dürfen auf der Torte sein? Müssen auf der Torte sein? 10. Also 10 zum Ersten. 6, okay.
Steht da drin irgendwo mal, wenn man weiß, was die rechte, wo die rechte Hand ist und wo die linke ist, also rechts und links unterscheiden.
Ja, hier muss man selber ab und zu mal ein Bändchen. Okay, also wenn man rechts und links unterscheiden kann.
Ja,
super, ihr seid der Klasse.
Echt.
Das ist das Entscheidende. Okay, wenn man glaubt. Also die Bibel kennt eigentlich keine andere Definition. Manche sagen, wir orientieren uns an dem Alter, an dem in der jüdischen Gesellschaft ein Junge oder ein Mädchen in die Erwachsenenwelt aufgenommen worden sind. Also ein Mädchen mit 12, Jungs mit 13, glaube ich, ja. Das ist unsere Orientierung. Andere sagen, ja gut, wir orientieren uns an dem Alter, an dem ein junger Mensch in Deutschland oder in Österreich oder so religionsmündig wird. Also selber entscheiden darf, was er glaubt oder was sie glaubt. Das ist mit 14. Aber die Bibel kennt es jetzt nicht, das sind einfach so Anhaltspunkte und die haben schon vielleicht eine Berechtigung, kommen wir gleich drauf, aber die Bibel sagt eigentlich, ein Mensch muss von Neuem geboren sein. Das kann man natürlich testen, ausprobieren, so ein Lackmuspapier hinhalten, aha, Geigerzähler, aber er muss zumindest in der Lage sein zu bekennen, dass er an den Herrn Jesus glaubt. Jetzt haben wir manchmal ein bisschen Probleme. Was ist denn, wenn ein kleines Kind auf der Schaukel sitzt, nachdenklich und dann zu dir kommt und sagt, Mama, ich habe mein Leben dem Herrn Jesus gegeben. Es fällt uns manchmal ein bisschen schwer, natürlich herauszufinden. Wir wollen niemanden taufen, der nicht wirklich von Neuem geboren ist. Wir können das niemals verhindern, dass es nicht zu solchen Situationen kommt. Aber wir wollen das natürlich verhindern, weil wir niemand eine falsche Sicherheit vermitteln wollen. Also es wird immer so sein, dass wir keine Regel aufstellen, sondern dass wir versuchen, wirklich von Gott her zu sehen, wie steht dieser Mensch. Aber grundsätzlich ist die einzige Voraussetzung, dass du dich bekehrt hast. Gehorche, tu, was er sagt, sobald wie möglich, ohne Ausrede, auch gegen Widerstand. Winston Churchill hat mal gesagt, hast du Feinde? Wenn ja, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du irgendwann in deinem Leben schon mal für etwas Stellung bezogen hast. Wer niemals Stellung bezieht, bietet niemals einen Angriffspunkt, schwimmt immer so mit, da wird keiner irgendwie dir feindlich gegenüber auftreten. Aber wenn du dich entscheidest, dich taufen zu lassen, dann darfst du nicht überrascht sein, dass Leute dir Gegenwind bereiten. Selbst Leute, die irgendwie sonst recht tolerant sind, sind recht aggressiv manchmal, wenn du ihnen sagst, ich möchte mich taufen lassen und dadurch ein Zeichen setzen, dass ich mit dieser Welt nichts mehr gemein habe, dass ich mich von ihr verabschiede. Der Herr Jesus hat es vorausgesagt, Johannes Kapitel 17, Vers 14, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie mit Freuden aufgenommen. Mir leider steht es nicht da. Sie hat sie gehasst, weil sie nicht von dieser Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Und manchmal kommen die Angriffe auch aus diesem religiösen Umfeld, in dem du aufgewachsen bist. Als der Andreas Forster sich hat taufen lassen oder zum Glauben gekommen ist und sich hat taufen lassen, aus der Kirche ausgetreten ist, dann hatte er noch ein Gespräch mit dem Pfarrer. Ja, er war Ministrant gewesen und er war Mitarbeiter in der Landjugend gewesen. Das hat noch einen Aufruhr gebracht. Heute ist manchmal so, das juckt niemand mehr, wenn du aus der Kirche austrittst. Ja, da gibt es kein Gespräch mehr mit dem Pfarrer, der kriegt das gar nicht mehr hin, so viele Leute sind das. Aber es war eigentlich richtig, ja, dass man irgendwie, Hut ab, sage ich mal so, wenn ein Pfarrer das heute noch macht und dich fragt, warum machst du das? Aber selbst wenn es nicht zu einer Konfrontation kommt, zu einem solchen Gespräch kommt, kann ich dir sagen, zumindest in der katholischen Kirche ist es so, wenn du dich taufen lässt, exkommunizierst du dich quasi selber. Du schließt dich selber aus der Kirche aus. Ich weiß nicht, wie es in der syrisch-orthodoxen Kirche ist, ob das da auch so ist. Es gibt nämlich einen Beschluss aus dem Konzil von Trient, 1546, und dieser Lehrsatz, er wurde niemals zurückgenommen. Da steht Folgendes. Wer sagt, die kleinen Kinder dürfen man nach dem Empfang der Taufe nicht zu den Gläubigen zählen, weil sie ja noch nicht tatsächlich glaubten. Und sie müssten deshalb, wenn sie zu den Jahren der Unterscheidung kämen, wieder getauft werden. Oder es sei besser, ihre Taufe zu unterlassen, als sie ohne eigenen Glaubensakt zu taufen, nur aufgrund des Glaubens der Kirche. Der sei anathema, ausgeschlossen, verdammt, raus aus der Kirche. Es ist so, auch wenn dir das keiner persönlich und schriftlich sagt, oder schriftlich gibt. Du bist ausgeschlossen aus der Kirche. Manchmal ist das so, dass du Widerstand aus der eigenen Familie bekommst. Und das ist auch ganz nachvollziehbar. Mein Vater hatte Angst, ja, dass ich in einer Sekte irgendwie abdrifte. Das ist irgendwie was sektierisch, wenn Leute was machen, was die Allgemeinheit nicht macht. Aber wenn wir uns mal überlegen, dass es eigentlich ein lustiger Gedanke ist, dass man ein kleines Kind mit Wasser besprengt. Ja, das ist eigentlich auch irgendwie eine seltsame Sache. Aber weil es alle machen, denken wir uns nichts dabei. Und die Leute denken sich nichts dabei. Man macht alle möglichen verrückten Dinge. Aber wenn es alle machen, macht es nichts. Ja, mein Vater hatte Angst. Und zu Recht auch müssen Eltern vorsichtig sein, ja, wo ihre Kinder irgendwie reingeraten. Und dann ist es der VW-Bus, der orangefarbene VW-Bus vom Andreas Forster vor meiner Haustür immer gestanden. Und die Leute haben meinen Vater gefragt, ja, wo ist denn dein Sohn? Und er musste irgendwie hinstehen für mich an meiner Stelle und irgendwie sich rechtfertigen für was, wo er eigentlich gar nichts damit zu tun haben wollte. Ist ja ganz klar, ja, dass Eltern irgendwie da Schwierigkeiten haben. Und mein Vater hatte ganz große Mühe damit, als ich ihm gesagt habe, dass ich mich gerne taufen lassen möchte. Des Menschen Feinde, sagt der Herr Jesus im Matthäusevangelium, werden seine eigenen Hausgenossen sein. Was kann uns dabei helfen, wirklich da in dieser Situation das Richtige zu tun? Ich glaube, zwei Dinge möchte ich euch weitergeben. Das erste, du musst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Grundsätzlich, ja. Aber manchmal gibt es Situationen, da fragt man sich, was ist jetzt eigentlich Gottes Befehl? Stell dir vor, du bist eine Frau, die zum Glauben gekommen ist, dein Mann ist ungläubig und er verbietet dir, dich taufen zu lassen. Was machst du da? Oder du bist noch minderjährig, wohnst bei deinen Eltern und sie verbieten dir, dich taufen zu lassen. Sie sind vollkommen dagegen. Ja, da können wir jetzt kein Rezept ausstellen. Was ist da jetzt richtig? Aber zwei Sachen. Zunächst einmal, du musst Gott mehr gehorchen. Aber was ist jetzt Gehorsam, ist die Frage. Und die zweite Sache, Gott kann einen Weg schaffen, wo du denkst, da ist kein Weg. Er kann die Herzen selbst der Könige wenden wie Wasserbäche, heißt es einmal. In Sprüche Kapitel 21, Vers 1. Wie Wasserbäche ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn, wo immer er will, neigt er es. Bei mir war das folgendermaßen, mit meinem Vater habe ich öfter mal über den Glauben gesprochen und mir ging es genauso wie dir, Dietmar, wo sitzt du? Da, genau. Ich wollte, dass er mal die Bibel liest. Und mein Vater hat mir gesagt, wenn du dich taufen lässt, dann gibt es zwischen dir und mir einen Bruch. Viel mehr hat er das gerade erklärt, aber mir war das irgendwie klar, was das bedeutet. Und wer möchte das schon gerne, einen Bruch, ja? Und eines Tages habe ich ein Gespräch mit meinem Vater gehabt, es war so Nachmittag, und gesagt, Papa, es wäre doch schön, wenn du mal die Bibel lesen würdest. Ja, großes, dickes Buch und so, komme ich nie dazu. Ja, Viertelstunde am Tag, du wärst in einem Jahr durch, so schnell muss ja gar nicht gehen, aber auch die Schnecke kommt ans Ziel, wenn sie langsam irgendwie sich fortbewegt. Lies doch mal die Bibel. Ja, mein Leben, ich orientiere mein Leben an dem, was mir mein Gewissen sagt. Ja, so hat er das dann gesagt. Aber was ich nur sagen muss, ich hatte innerlich einen riesigen Kampf in Bezug auf diese Taufe. Und ich weiß noch, als ich mit dieser Frage der Taufe im Herzen mal bei der Familie Tanner im Wohnzimmer war, da war die Gemeindeversammlung noch dort, da hat eine Schwester gesagt, ich lasse mich jetzt im Sommer taufen, Gott hat mir das gezeigt. Und sie war immer diejenige, wo ich gedacht habe, das ist mein Alibi, sie lässt sich auch nicht taufen. Ja, und dann sagt die, ohne mich zu fragen, ja, sie lässt sich jetzt taufen. Und an diesem Sonntag war alles in meinem Kopf unter dem Vorzeichen Taufe. Und der Prediger, der da war, der hat gepredigt über den Auszug Israels aus Ägypten, als sie vor diesem Meer standen. Und hinter ihnen ist das Heer der Ägypter. Eine ausweglose Situation. Ja? Und in meinem Herzen war es, ja genau, das ist eine ausweglose Situation. Ich habe keine Ahnung, was ich mit meinem Vater machen soll. Er ist vollkommen dagegen. Es gibt einen Bruch zwischen ihm und mir. Und trotzdem weiß ich, dass ich mich taufen lassen sollte. Was mache ich jetzt? Ja? Hinter mir das Heer, vor mir ein Meer. Und die Botschaft von diesem Prediger war, wenn du in so einer Situation bist, dann darfst du wissen, Gott kann einen Weg durch das Hindernis hindurchbahnen. Nein, ich will nicht, dass mein Vater stirbt. Nein. Ja, ich kann das irgendwie auf eine andere Art und Weise machen. Und ich bin danach zu diesem Prediger hin und habe ihm gesagt, du hast über mich gesprochen heute. Also das, habe ihm das erklärt und so, und das war dann sehr weise, was er gesagt hat. Er hat dann gesagt, weißt du was, der Tauftermin steht ja schon fest. Ja, das war, ich sage mal, in 3-4 Wochen oder so. Jetzt bet doch einfach, dass der Herr bis dahin den Weg öffnet. Ja, da haben wir zusammen gebetet und ich habe gebetet. Und am nächsten Tag war diese Unterhaltung mit meinem Vater über die Bibel. Und wo er gesagt hat, ich muss das tun, was mir mein Gewissen sagt. Und als ich dann an diesen Punkt gekommen bin, habe ich irgendwie so gemerkt, jetzt ist der Moment. Dann habe ich gesagt, Papa, mein Gewissen ist geprägt von der Bibel. Und mein Gewissen sagt mir, dass ich mich taufen lassen möchte. Und da war ein paar Sekunden Stille. Und dann sagt er, mein eigener Vater sagt es, du musst das tun, was dir dein Gewissen sagt. Hat Gott den Weg freigemacht? Gott hat den Weg freigemacht. Man kann das auch in deiner Situation tun, ja? Wenn du manchmal in so einer Zwickmühle bist und nicht weißt, wie du dich verhalten sollst. Gott kann einen Weg hindurchbahnen durch ein Hindernis. In dem Lied heißt es, übersetzt etwas hölzern, übersetzt aus dem Englischen, Gott wird einen Weg bahnen, wo kein Weg zu sein scheint. Er wirkt in einer Art und Weise, die du nicht sehen kannst, und er wird dir einen Weg bereiten. Glaubst du das? Er kann das tun. Sei ein Zeugnis. Eine Beerdigungsfeier ist ja eine öffentliche Veranstaltung, wo die Leute kommen, um deine sterblichen Überreste ins Grab zu versenken. Und die Taufe ist die Beerdigungsfeier deines alten Lebens, eine öffentliche Angelegenheit. Was ist die Botschaft? Die Botschaft ist zunächst einmal das Symbol selbst, das, was davor geht. Dieser Akt der Taufe, ja, dass ein Mensch ins Wasser steigt, dass er unter Wasser getaucht wird und wieder auftaucht, das ist die Botschaft. Ernst Mayr, Mitbegründer der Konferenz für Gemeindegründung, hat mal gesagt, die Wassertaufe ist eine Verkündigung des Evangeliums auf symbolische Art und Weise. Sie ist Anschauungsunterricht. Das Evangelium wird für die Zuschauer und Beobachter auf sichtbare Weise dargestellt und wird dabei oder dadurch zur Evangelisation. Es gibt jetzt keine Stelle im Neuen Testament, wo hervorgeht, dass der Täufling eine Viertelstunde lang seine Bekehrungsgeschichte erzählt. Ich finde das eine sehr gute Sache, ja. Aber es ist nicht die Bedingung dafür. Eine nette Tradition, aber wir dürfen es nicht als Voraussetzung machen. Ich weiß noch, ich war ein bisschen sauer, als ich eine Schwester bei uns in der Gemeinde, die war auf der Freizeit und hat sich da taufen lassen. Pff, das ist doch bei uns in der Gemeinde. Ja? Wieso bei uns? Wieso auf dieser Freizeit? Ja? Dürfen die das überhaupt? Wisst ihr, was ich meine? Ja? Wir sagen, dass wir das Wort Gottes als Grundlage haben für alles das, was unser Leben betrifft und auch was die Gemeinde betrifft. Aber auch wir sind nicht ganz davon gefeit, dass wir sagen, eine Sache ist gut und wir machen sie zur Tradition. Ja? Aber ich würde behaupten, dieses Zeugnis vorzutragen ist nicht das, was die Bibel vorschlägt. Es ist eine gute Sache, finde ich, ja. Und Gott kann das benutzen, um die Anwesenden, die vielleicht noch nicht zum Glauben kommen sind, anzusprechen. Er kann es aber auch benutzen, um die Gläubigen zu ermutigen und sagen, ja genau, das ist mit mir auch passiert. Das ist immer noch das gleiche Evangelium. Wichtig ist, dass du dich zu ihm stellst. Ich habe die Geschichte gelesen von einem Fan, der kam zu einem Baseballspiel. Und zwar war das eine hohe Liga, amerikanische Baseball-Profi-Liga. Und da gibt es auch diese Blöcke, ja, die eine Mannschaft, die andere Mannschaft, die Fans. Und der saß halt irgendwo und hat zum Erstaunen der anderen Zuschauer immer gejubelt, wenn eine Mannschaft einen Punkt gemacht hat. Und zwar bei jeder Mannschaft. Ja, stell dir mal vor, so als Bayern-Fan oder so in der Bayern-Kurve, ja, da unten, wo die ganz Wilden sind, spielt, was weiß ich, gegen Dortmund, ja genau, Dortmund. Und du jubelst da in dieser Fankurve der Bayern, wenn Dortmund ein Tor schießt. Das machst du wahrscheinlich nur einmal. Und der hat immer gejubelt, ja, und da hat er irgendwie gesagt, ja, spinnst du jetzt, ja, du jubelst ja bei jeder Mannschaft. Was ist mit dir los? Und sagt er, naja, ich komme halt aus dem Land, bin weit hergefahren und wenn ich wieder zurückfahre, dann möchte ich mich halt freuen, dass es ein gutes Spiel war. Und damit ich nicht unzufrieden bin, wenn eine Mannschaft verliert und ich mit langem Gesicht heimfahre, jubel ich einfach bei jeder Mannschaft, dann kann ich nichts falsch machen. Und ist schon klar, ja, als begeisterter Fan von einer Mannschaft, dann kannst du nicht für beide Mannschaften sein. Ja? Du kannst nur für einen jubeln. Aber viele Gläubige machen genau das. Ja, wenn sie mit Gläubigen zusammen sind, dann reden sie wie Gläubige, dann verhalten sie sich wie Gläubige. Und wenn sie dann mit ungläubigen Menschen zusammen sind, die den Jesus nicht kennen, dann reden sie und handeln sie wie Ungläubige. Sie tun so, als ob es diese andere Welt nicht gibt. Ich bin da auch davor gefeit. Ja. Ich kenne diese Dinge auch und diese Kämpfe. Aber trotzdem ist es so, dass Gott uns immer wieder auffordert in seinem Wort, dass wir Stellung beziehen. Wir hinken auf beiden Seiten. Ja? 1. Könige, Kapitel 18, Vers 21. Wenn wir Angst haben, dass die Leute uns als religiöse Spinner abtun, aber immer wieder fordert uns die Bibel auf, Stellung zu beziehen. Josua drängt die Leute, erwählt euch heute, wie ihr dienen wollt. Und er sagt, ich habe mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Oder 1. Könige 18, Vers 21. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Sagt Elia, wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Baal, ein Götze, dann folgt ihm nach. Also wenn das, was die Welt sagt, wirklich richtig ist, ja, dann macht es so wie die Welt. Dann vergisst es doch, was den christlichen Glauben betrifft. Aber wenn du wirklich glaubst, dass das, was Jesus sagt, die Wahrheit ist, dann stell dich auf seine Seite. Und die Taufe ist der erste offizielle Schritt, wo du das als Christ tun kannst. Jemand hat es mal so gesagt, das macht den Unterschied, ist der gleiche Unterschied wie auf dem Gebrauchtautohandel, ja, dass da einer um das Auto rumläuft, die Reifen mal so anklopft und unter die Haube schaut. Das ist eine Sache. Aber andere Sache ist, dass du dieses Auto kaufst und den Kauf wirklich abschließt. Und jemand hat es so gesagt, die Taufe macht den Unterschied zwischen einem echten Käufer und dem, der nur unter die Motorhaube schaut. Durch sie trittst du aus dem Schatten hervor und du zeigst auf Jesus und verkündest, ich gehöre zu ihm. Und das ist die Frage, bist du bereit, es zu tun? Bei der Taufe, aber auch grundsätzlich in deinem Leben, in der Nachfolge des Herrn Jesus. Und wir singen oft Lieder, die das genau zum Ausdruck bringen. Ich will das tun. Und manche sagen ja, wenn du das nicht tust oder nicht bereit bist, oder ja, dann sing's nicht. Ja, dann wäre wahrscheinlich bald nur, wird einer singen und der weiß nicht, was er tut. Ja. Aber wir können diese Lieder auch sehen als Bitte an Gott, Herr, hilf mir, dass ich das tue. Ich möchte es tun. Hilf mir auch in diesen entscheidenden Situationen im Leben, das auch tatsächlich zur Ausführung zu bringen, wirklich das zu tun, was du mir sagst, Herr Jesus. Amen.
Ja, danke.